Weg, der in den Tag führt. Ein Roman aus der Welt von Brautschau. Teil 1. Karukura. Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Roman Meister Siebenhards Geheimnis erzählt.
Fünftes Kapitel: Spione, Diebe und Herrscher. Teil 3. Ein paar Stockwerke tiefer, im gut gelüfteten und beinahe kühl zu nennenden rosafarbenen Thronsaal des Elfenbeinpalasts, lag in diesem Moment ein Diener vor seinem Herrn im Staub. Dieser Diener war der Großvezier Ömer Sud, dessen ferner Vorfahre Turini vor nahezu 5000 Jahren in der Schlacht um Rosberg den mächtigen Königen Launin und Merikas die Stirn geboten hatte und dessen anderer Ahne, Sefredo Sud, 2000 Jahre später Karukura erobert und sich als der erste Namenlose einer neuen Dynastie auf den Falkenthron gesetzt hatte. Ömer presste seinen grotesk großen und gut gepolsterten Turban in den weichen Teppich, der allein zu diesem Zweck von seinen Sklaven vor den hohen Stufen zum Regierungsstuhl des namenlosen Herrschers ausgebreitet worden war. Selbstverständlich hatten sie den Läufer vorher ausgeschüttelt, ausgeklopft, aufgebürstet, gereinigt, parfümiert und seine Fransen ordentlich in eine Richtung gekämmt. Wenn Ömer sich schon seinem Herrscher unterwarf, was er nicht gerade gerne tat, dann mit Stil. Der insgeheim wohl mächtigste Mann im Staat drehte in dieser unbequemen Stellung seinen Kopf ein wenig nach oben. Er warf in geduldiger Erwartung einen verlogenen, aber treu wirkenden Hundeblick nach dem auf bequemen Kissen vor dem Falkenthron ruhenden und angeregt mit Ömers schlimmsten Konkurrenten plaudernden Unterwerfer, in der Hoffnung empor, sein Herr würde sich endlich herablassen und so tun, als bemerke er seinen obersten Minister. Es war auch ihm, wie allen anderen Untertanen, verboten, seinen Herrscher, der wie bei jedem seiner Auftritte in der Öffentlichkeit die rituelle goldene Maske der Namenlosen trug, zuerst anzusprechen. Doch es gefiel dem grausamen Spross der gnadenlosen Bischra-Dynastie, ihn weiterhin zu übersehen und mit Radik Emre zu scherzen, dem wortgewandten Seneschal, der ihm umständlich und frivol von einer Streiterei unter den Haremsklavinnen berichtete. Ömer hielt den Emporkömmling Emre, der früher einmal ein Eunuch im Serail von Wüstenoase gewesen war, für einen langweiligen, aufgeblasenen Schwätzer, dem man zum Geschlecht zusätzlich besser auch noch die lästerliche Zunge hätte abschneiden sollen, wie er es selbst mit seinem Diener Muha hatte tun lassen. Der stumme Muha kauerte einen Schritt hinter ihm ohne Teppich auf den harten Fliesen. Doch der gut gelaunte und fette Seneschall stand hoch in der Gunst des Namenlosen und er lieh den schmeichlerischen Einflüsterungen dieses Speichelleckers gerne sein Ohr. Doch dass die beiden nun ihre Köpfe zusammensteckten und, wie an ihren Blicken deutlich zu erkennen war, über Ömer scherzten, ging diesem entschieden zu weit. Eine solche, vor dem ganzen Hofstaat und der Ehrenwache des Namenlosen erteilte Schmach, konnte er als oberster Minister nicht dulden. Von heute an würde Emre sehr genau darauf achten müssen, was er zu sich nahm und welchen dunklen Ecken des Palastes er den Rücken zuwendete. Doch als geübter Verschwörer schluckte der Visier seinen Ärger hinunter, als wäre er nie in seinen Augen aufgeblitzt. Allein seine Füße begannen unruhig über den Boden zu schaben. Aber Ömer war es gewohnt zu warten. Er war die Spinne in ihrem Netz. Die Fäden, in denen sich der Unterwerfer und sein Günstling verfangen würden, waren längst gespannt. Sollten sie nur über ihn lachen. Ihre Tage waren gezählt, auch wenn sie es noch nicht wussten. Morgen würde nur noch das Gelächter von Ömer durch den Thronsaal hallen. Auch Muhar, hinter ihm, sah sich im Rücken seines Herrn neugierig in dem Thronsaal um, den ein übermütiger Vorfahre des jetzigen Namenlosen mit rosa- und orangefarbenem Alabaster und üppigen Gipsornamenten hatte auskleiden lassen. Dadurch hatte er den ehemals beeindruckenden und von oben indirekt beleuchteten, nahezu kreisrunden Hallenbau verunstaltet und ihm das Aussehen einer zu groß geratenen Puderdose geschenkt, deren Geschmacklosigkeit jedem Besucher, der sie zum ersten Mal sah, einen Seufzer entlockte. Immerhin war es kühl in dem Saal. Obwohl es Muha als einfachem Diener vom Hofprotokoll verboten war und er 20 Stockhiefe auf die nackten Fußsohlen zu vergegenwärtigen hatte, wenn er dabei erwischt würde, hielt er trotzdem seine Augen gehoben. Seit er nach dem Tod von Erquickende Wüstenoase, des alten Namenlosen, in Ungnade gefallen und so tief gestürzt war, erhielt der Stumme nicht oft die Gelegenheit, diesen Saal genau zu begutachten, dessen einziges Möbel, nämlich der gewaltige Thronstuhl, seine Fantasie so sehr beschäftigte. Umso dankbarer war er nun jener überraschenden Laune der gütigen Vorsehung, die ihn ausgerechnet an diesem Tag, nur wenige Stunden vor dem großen Fest zu Ehren des lamargischen Regnus, hierher geführt hatte, weil dem Ömer gerade ein paar Aufträge diktierte, als ihn der Ruf seines Herrschers erreicht hatte. Muhas Blick lag lange auf dem hohen, in dieser Umgebung wie ein bedrohlicher Eindringling wirkenden Falkenthron, diesem Relikt aus längst vergangenen Zeiten, dem Symbol der uneingeschränkten Macht der alten Dynastien von Karukora, jener grausamen und unbarmherzigen Despoten, die mit einem Zucken ihrer Lider über Leben und Tod ihrer Untertanen entschieden. Niemand wusste dies besser als der ehemalige Märchenerzähler, der, und dies war übrigens eine Leistung, um die ihn keiner mehr als der Enkel seines alten Meisters Alis bewunderte, die Ahnenreihen und Historien der Herrscherfamilien der Bing, der von den Sud abstammenden Song, der Lura, der Vedes, der Adin und der Bishra bis zum heutigen Tag auswendig wusste und fehlerlos aufsagen konnte. Bis hin zu dem Namenlosen, der sich der Unterwerfer nannte und dessen einzige Unterwerfungen ein paar willige Hofschranzen waren. Jenes Schwächlings, der außer an den höchsten Feiertagen niemals auf seinem ererbten Thron, sondern lieber zu dessen Füßen auf einem Berg von gefederten und weichen Pfühlen saß, weil ihm das tiefschwarze wie angekohlt wirkende Möbelstück, das der Sage nach der erste Namenlose aus einem einzigen gewaltigen Baumstamm hatte stemmen lassen, zu unbequem war. Muhas Interesse galt nicht den unruhig funkelnden, wie lebendig wirkenden Diamanten in den Augen des Falken und den archaischen, in späterer Zeit aufwendig vergoldeten Schnitzereien an dem Herrschersitz, vor dessen Alter sich selbst die Mutter der Alabamerin die Zeit fürchtete, sondern der unscheinbaren Schriftrolle, die er in seinem Inneren verborgen vermutete. Es war jene Karte, die der Prinz Selin dort angeblich versteckt hatte, und zwar so gut und sicher, dass in den langen Jahrhunderten, die seit damals vergangen waren, nichts entdeckt worden war. Bis heute Nacht, dachte der Stumme, dann beginnt im Juwel der Wüste eine neue Zeitrechnung. Obwohl ihn der Wesir selbstverständlich nicht in seine Pläne eingeweiht hatte, wusste Muha von dessen Absichten, während des Festmahls gegen den Unterwerfer zu putschen, um sich anschließend von dessen bestochenen obersten General Saraska Pascha Ultem und dem Regno und dessen Soldaten vor allen Adligen und Ministern von Karukora zum neuen Herrscher ausrufen zu lassen. Muha hatte seine Zunge, aber nicht seine Ohren oder seinen Verstand verloren und er konnte eins und eins zusammenzählen. Die Zeichen waren nicht zu übersehen. Wie er selbst wollte auch Ömer die günstige Gelegenheit ergreifen, die das Festmahl bot. Diese geplante Palastrevolution von Ömer spielte jedoch Alis und ihm direkt in die Hände. In dem Durcheinander nach dem Putsch wird es ihnen und dem Enkel des Märchenerzählers ein leichtes sein, den Weg, der in den Tag führt, zu stehlen und aus dem Elfenbeinpalast zu entkommen. Das war alles schon lange vorbereitet und in schwierigen Verhandlungen mit den Meistern der Diebesgilde abgesprochen, die es überhaupt nicht mochten, wenn Laien ihre Arbeit für sie erledigen wollten und erst ihre Erlaubnis geben mussten, wenn jemand in Karakora einen Diebstahl begehen wollte. Es hatte nur mehr die passende Gelegenheit gefehlt, die Tat auszuführen. Muha schmunzelte verstohlen, während er beobachtete, wie Ömer vor ihm immer zorniger wurde und seine in feinstes seidenes Schuhwerk gekleideten großen Füße immer aufgeregter über den Boden rutschten. Er würde es nicht mehr erleben, wie sich sein Herr zum neuen Namenlosen von Karukora aufschwingen und seine Tochter Eora als Mutter einer neuen Sud-Dynastie auf den Falkenthron setzen würde, denn Muha würde noch in dieser Nacht gemeinsam mit der Familie von Alis in Richtung Sonnenaufgang aufbrechen und mit Unterstützung der hoffentlich bis dahin erbeuteten Karte die Ebenen des ewigen Krieges zu durchqueren und sein Glück im sagenhaften Paradies zu finden. Doch nun hatte Ömer lange genug in seiner unterwürfigen und erniedrigenden Stellung gelitten und sein Herrscher geruhte endlich, ihn wahrzunehmen. »Ah, Ömer, ich freue mich, dass du so schnell meinem Ruf gefolgt bist«, sagte der Unterwerfer mit dünner, hoher Stimme, die allerdings durch irgendeinen Trick des Architekten der Thronhalle unten am Boden zwischen den rosafarbenen Säulen deutlich und lauter klang. Mit einer Handbewegung verscheuchte der Namenlose seinen Senneschal, der sofort rückwärts in den Hintergrund wich. Der blanke Kopf mit der goldenen Halbmaske der Bishra drehte sich zu dem tief unter ihm liegenden Visier. In diesem Moment flammten die Augen hinter der Larve feurig auf. Muha wusste, dass das an den geschliffenen roten Edelsteinen lag, die in den Augenöffnungen der Maske eingepasst waren, um genau diesen Effekt zu erzielen. Trotzdem konnte er sich auch diesmal nicht ihrer Wirkung entziehen, so durchdringend war dieser Blick. Hinter der Larve verbarg sich nur ein unbedeutender und unreifer Mann in mittlerem Alter, doch Muha fühlte die ganze Macht und Strenge des Namenlosen auf seinen Schultern lasten und er machte sich noch kleiner. Dem Visier mochte es ähnlicher gehen, denn als ihn endlich sein Herrscher aufforderte, aufzustehen und nach vorne zu treten, erhob er sich nur zögernd und vorsichtig. »Nun«, sagte er sich selbst mutmachend und verbeugte sich noch einmal, bevor er flink die Stufen hinauf zum Thron erklomm. »Wie dein treuer Hund sehne ich mich nach dir, mein Herr, und ich eile und juchze, wenn dein Ruf mein Ohr erreicht. Deine sanfte Stimme ist mir Labsal und Erquickung, wie die Oase für die Karawane nach einer langen Reise durch die Wüste und...« Der Namenlose hob gelangweilt die Augenbrauen, man konnte es an den Falten sehen, die sich über dem Rand seiner Maske bildeten. Ömer beendete sofort seine Schmeicheleien und verstummte. »Wie geht es mit den letzten Vorbereitungen für das Fest voran? Benötigst du vielleicht die Unterstützung von Radik Emre?« »Er ist gut in solchen Dingen«, bemerkte der junge Herrscher nach einer kleinen Pause und griff nach einer von Honig triefenden und klebrigen Süßigkeit, die ihm von einem Sklaven auf einem Tablett gereicht wurde. Zum ersten Mal war Muha froh, dass er seine Zunge verloren hatte, denn sonst hätte er lauthals aufgelacht. Obwohl er noch auf dem Boden lag und nur den Rücken seines Herrn sehen konnte, vermochte er sich sehr gut, dessen Gesichtsausdruck vorzustellen. Ausgerechnet die Hilfe des Seneschalls, den Ömer wie keinen zweiten hasste, bot ihm der Namenlose an. Und an dem süffisanten Lächeln auf dem nicht von der Halbmaske verdeckten Teil des kinnlosen Gesichts stand deutlich die Absicht, seinen Schwiegervater und obersten Minister zu ärgern. Doch Ömer schluckte die Beleidigung routiniert herunter und erwiderte ruhig: »Nun, die Leistungen des ehrenwerten Radik, der mir so wertvoll wie ein großer Bruder ist, sind zweifelsohne erstaunlich. Aber weiß denn der ehrenwerte Vorsteher deines Harems, welche Lustbarkeiten man den rauen und virilen Barbaren des Nordens anbieten muss, damit sie von all den Unterhaltungen so geblendet und beeindruckt sind, dass sie sich wie so viele vor ihnen bei den weiteren Verhandlungen unter dem Gewicht der Größe und der Kultur deines Reiches beugen werden? So viele Eroberer sind schon mit überlegenen Waffen und kleinen Gemütern vor unsere Mauern gezogen und Karokora hat sie eingelassen, verschluckt, verdaut, schließlich kastriert und seiner überlegenen Lebensweise unterworfen. Dabei ist die Stadt immer geblieben, was sie war, das ewige Juwel der Wüste.« Ömer machte eine Kunstpause und warf wie von ungefähr einen Blick zu dem weiterhin im Hintergrund stehenden Beschnittenen hinüber, der durchaus die Anspielung auf seinen Zustand verstanden hatte und erschrocken begriff, wie gefährlich es war, den Visier herauszufordern, selbst wenn er sich der durchaus launischen Protektion des Namenlosen im Augenblick sicher war. »Nein«, fuhr Ömer gelassen fort, »ich danke dem Seneschall zwar, aber ich bin durchaus in der Lage, dieses Abendmahl in meinen bescheidenen Räumlichkeiten zu einem Ereignis werden zu lassen, von dem noch die nachfolgenden Generationen sprechen werden. Glaube mir, o Unterwerfer, Glanz meines Lebens und treuer Gemahl meiner geliebten Tochter Eora, solch einen Abend wirst du nicht noch einmal erleben.« »Da bin ich mir sicher. Ich wäre ehrlich enttäuscht, wenn es anders wäre.« Ömer verzog bei dieser kaum verhohlenen Drohung keine Miene und klatschte zweimal laut in die Hände. Zu seiner Rechten wurde eine der vier großen Flügeltüren des Saales geöffnet, die symbolisch für die Himmelsrichtung entstanden, in die sich das Reich der Namenlosen ausdehnte. Zwischen zwei mit Lanzen bewaffneten Treuwächtern näherte sich ein dicker, unscheinbarer Kaufmann, der sich neugierig und mit wenig respektvollem Blick umsah. Als er endlich mit seiner Begleitung vor den Stufen zum Thron angekommen war und sich linkisch verbeugte, deutete der Visier auf ihn herab. Der Namenlose putzte seine von der Süßspeise klebrigen Finger an einem Kissen ab und richtete sich neugierig auf. Aufmerksam betrachtete er den fremden Kaufherrn, den die Mütze mit den Flechtbändern und den an ihnen baumelnden silbernen Glöckchen als Gildenmitglied der Händler vom Roten Tor kennzeichnete, einer der mächtigsten Handelsorganisationen in den überlebenden Landen. Sein angeberischer Patronengurt war freilich leer, denn das Tragen von Schusswaffen und Munition war innerhalb der Stadtmauern von Karokora nur der Treuwacht und den Soldaten, die ihren Dienst auf den Stadtmauern und vor den Toren verrichteten, gestattet. Aus gutem Grund waren die Kasernen der verschiedenen Armeeabteilungen außerhalb der Stadt errichtet worden, denn es hatte in der Geschichte Karakoras schon etliche Militärputsche gegeben. In den klugen Schriften des Casalp konnte man deshalb nicht von ungefähr lesen, die eigene Armee sei doppelt so gefährlich wie die des Gegners und sie sei besser zu bewachen. Aber an diesem fetten Barbaren erschien dem Namenlosen nichts weiter gefährlich oder außergewöhnlich. Er zuckte fragend mit den Schultern und fischte sich einen weiteren Happen seiner aus Honig und Mandelmasse geformten Süßspeise. »Du wirst verstehen, Günstling der Allerbarmerin, Vater des Vaterlands und Herrscher über das Reich in der Sonne, dass ich dir nicht alle Überraschungen verraten will, die ich für den Abend vorbereitet habe. Selbstverständlich werden die schönsten und biegsamsten der liebreizenden Tänzerinnen und Tänzer aus Rohas Truppe die Sinne der Gäste anregen. Die geschicktesten Sintari-Jongleure und Akrobaten sie verwirren, die besten Sänger und Musiker Karakoras mit den lieblichsten Klängeln sie umschmeicheln und die schönsten Sagen und Märchen der Wüste zum Vortrag kommen. Gegen die Hauptattraktion ist dies alles jedoch nur ein heißer Wind, der über die Dünen streicht und sich in der Kühle der Nacht verliert. Nun möchte ich dir endlich einen Kaufherrn vom Roten Tor vorstellen, der kürzlich aus den großen Oststädten angereist ist und von dort Waren und Spezialitäten mitbrachte, wie wir sie hier im Süden noch nicht gesehen haben, sagte Ömer. Sein Name ist Jules Juliste Julien und er wird dir jetzt auf der Stelle das vorführen, das dich an deinem Verstand zweifeln lassen wird. Na, da bin ich aber wirklich gespannt, erwiderte der Namenlose, aber sein Tonfall strafte seine Worte Lügen. Der dicke Jules, der bislang recht unbeteiligt zwischen den beiden Palastwachen gestanden war und sich neugierig umgesehen hatte, als würde er nicht vor dem mächtigsten Mann des Südens, sondern in einem Museum stehen, lachte. Je que vous pouvez être, puissant. Wirklich gewaltiger Herrscher über die Wüstensöhne, von dessen Klang sogar die große Drei geblendet wären, ich habe Dinge in meinem Angebot. Dinge, Vorgänger, Dinge, die dich begeistern werden. Du bist doch nicht abergläubig? Sagte er und machte einen schwerfälligen Kniefall, während er eifrig in seiner Umhängetasche wühlte. Nach dem Geschäft mit Cecek Binsa und dem überraschenden Gespräch mit der Dienerin, von dessen Tochter Semira, hatte er nach kurzer Überlegung seinen ursprünglichen Plan, mit der Fähre zurück auf die Chorusseite der Stadt überzuwechseln, fallen gelassen. Er war weiter durch die Innenstadt spaziert, hatte sich die Sehenswürdigkeiten angesehen und sich schließlich an eine belebte Straßenkreuzung in der Nähe des Elfenbeinpalasts gestellt. Obwohl er auf der Westseite der Stadt kein Handelsrecht besaß, pries er den Vorbeigehenden, darunter waren auch viele Palastbedienstete, einige seiner mechanischen Wunder und Spielzeuge an, die er auf den Trödelmärkten der Oststädte erworben oder in Vorgängerruinen südlich von Nea Roma gefunden hatte. Bald umflatterten ihn kleine metallene Schmetterlinge, fuhren dampfende und pfeifende Blechfahrzeuge im Kreis und funkelten kleine Lichterketten in allen Regenbogenfarben. Diese Dinge, die in Écuyer und Cuibé keinen Murlan aus seinem Unterstuff gelockt hätten, erzeugten hier in Karakora viel Erstaunen und Aufsehen. Schnell war der Dicke von einem größeren Menschenauflauf umgeben, der seine Geräte bewunderte und den Verkehr auf der Kreuzung behinderte. Wie Jules erwartet hatte, dauerte es dann nicht mehr lange, bis sich ein Trupp Bewaffneter grob durch die eilig zur Seite fliehenden Reihen der Gaffer schob, man ihn ohne Kommentar ergriff und in das Ministerium des Wesirs direkt in dessen Büro schleppte. Er hatte schon befürchtet, er wäre aufgeflogen und müsse für sein verbotenes Tun Strafe zahlen oder eine körperliche Züchtigung erleiden, aber er hatte sein Ziel erreicht. Der oberste Minister war neugierig auf seine Waren und ließ sie sich vorführen. Schnell waren die beiden handelseinig geworden. »Du hast einen lustigen Dialekt, Kaufmann«, lachte der Unterwerfer mit Krümeln spuckend, schon fast mit den Einfällen von Ömer versöhnt. »Bist du dir sicher, dass dich mein Visier nicht als neuen Hofnarr eingestellt hat?« Die Aufmerksamkeit aller Personen im Saal war auf den fremdländischen Händler und was er wohl aus seiner Umhängetasche fischen mochte, gerichtet, und Murha nutzte die Gelegenheit, sich ein wenig genauer in dem Thronsaal umzusehen. Er richtete sich vorsichtig in eine geduckte Haltung auf und eilte flink zur Seite, wo er die Szene halb verdeckt von einer Säule weiterhin aufmerksam beobachtete. Er fragte sich, welche Pläne sein Herr mit Jules hatte. Wie ihm bekannt war, schickte Ömer Sutt seine Zuträger seit Wochen nicht mehr nur zur Bewachung und Bespitzelung der Einwohner auf die Straßen, Gassen, Märkte, Plätze und Gasthäuser, sondern ließ sein engmaschiges Spionagenetz gezielt nach Personen und Attraktionen fahnden, die zum Gelingen seines großen Festes beitragen konnten. Deshalb war auch zwischen Alice und Muha der Plan entstanden, den greisen Geschichtenerzähler nach langen Jahren des Schweigens wieder auf einem zerschlissenen Teppich im Bazar sitzend Märchen vortragen zu lassen. Das war eine uralte Tradition, die zum Bedauern des Wesirs in diesen modernen Zeiten fast vollkommen verloren gegangen war. Zwar erzählten sich die Kameltreiber in der Wüste an den Nachtfeuern der Karawanen noch immer kunstlos die uralten Geschichten von Prinzen, Daimonen und Golemen, aber auch in Karakora war inzwischen eine Mode eingekehrt, die diese altväterlichen Vergnügungen ablehnte und ihr spöttisch gegenüberstand. Schließlich lebte man in aufgeklärten Zeiten. Obwohl er einem der letzten übrig gebliebenen Erzählern die Zunge hatte herausschneiden lassen und ihn damit für immer zum Verstummen brachte, war der Wesir, der ja den Traum träumte, das Juwel der Wüste wieder in aller Pracht erstrahlen zu lassen, und sei es nur für diese eine Nacht, in der er den Regner der Lamarck beeindrucken wollte, wie erwartet auf die ihm angebotene Verlockung hereingefallen und an ihr wie eine Stubenfliege an einem Leimfaden hängen geblieben. Als er von seinen Spitzeln hörte, Alice würde wieder auf den Plätzen vor den Karawansereien auf dem Erzählerteppich sitzen und wunderbare Märchen weben, hatte er sofort seine Sänfte rufen lassen und sich in das elende Hamdala-Viertel aufgemacht, um den unbestrittenen Meister der Worte und Sagen für diesen Abend in den Elfenbeinpalast zu locken, was ihm auch für ihn überraschend leicht gelungen war. Was sich immer jedoch von dem dicken Schüler wartete, der mit Vorgängerartefakten, Spezereien, Arzneimitteln und Stoffen aus den fernen Städten des Ostens handelte, war Muha ein Rätsel. Konnte der Kaufmann etwas besitzen, was nicht von den vielen Karawanen und Handelsschiffen aus den Ländern von jenseits des großen Walls importiert wurde? Neugierig schlich sich der Stumme etwas näher an den Thronempore heran, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Schül jedenfalls zog gerade triumphierend einen unscheinbaren, gut einen Handteller großen Gegenstand aus seiner Umhängetasche, nachdem er die ganze Zeit gefahndet hatte, und reichte ihn mit einer großen Geste Ömer, damit dieser ihn an den Namenlosen weiterreichen konnte. Der Herrscher nahm den unscheinbaren Kasten eher unwillig entgegen und drehte das Objekt in seinen Händen. Er schien nicht allzu beeindruckt zu sein. »Ein Refractor Oculi«, stellte er gelehrt fest. »Was soll daran so besonders sein? Jeder Wächter, der oben auf den Zinnen meiner Stadttürme steht, hat solch ein Fernglas umhängen, damit er rechtzeitig entdecken kann, was dem bloßen Auge noch verborgen ist.« Geschäftig wollte Schül nach vorne treten, wurde jedoch von den beiden Wächtern, die ihm noch immer einrahmten und bewachten, daran gehindert, grob an den Armen gepackt und zurückgezogen. Der Unterwerfer hob die Hand und der Kaufmann konnte sich aus dem Griff befreien. Er ging wieder ein paar Stufen empor. »O erleuchtender und weißer Stern des Südens, vous savez-vous, cher Wort? Die sind der Tat Jumel? Und doch können sie viel, viel mehr als eine simple Refraktor?« rief er aus. Diese Ehre wurde tief verschüttet in den Katakomben der leuchtenden Stadt Eguier entdeckt und zeigt die Ferne. Aber was für eine? Sie holen sie nah heran, direkt vor deine Augen? Doch ist die Ferne der Zeit, die du durch sie erblickst. Grüße moi, um son nom. Halte die Reflektor an deine Augen und betätige den Knopf auf ihre Oberseite. Du wirst einen Blick in die Vergangenheit werfen, in die Zeit der Vorgänger. Du wirst eine Fabel sehen. C'est un miracle! Der Namenlose zögerte kurz, dann nahm er seine goldene Halbmaske ab und legte sie achtlos auf den Teller mit den Süßigkeiten. Ein larvenhaft bleiches und ungeschminktes Gesicht kam zum Vorschein. Obwohl der Unterwerfer bereits im mittleren Alter war, wirkte es jung und unreif, viel zu jugendlich für den allmächtigen Herrscher der Wüste. Jeder im Thronsaal außer Muha senkte den Blick und sah zur Seite, wie es das Hofprotokoll vorschrieb. Deshalb konnte nur der Stumme sehen, wie ein schmales, verborgenes Lächeln über die Lippen des Wesirs huschte. Der Namenlose hob den Refraktor an die Augen, schaltete ihn ein und sah durch ihn hindurch. Was er sah, war, wie angekündigt, durchaus nicht die stark vergrößerte Rückwand seines Thronsaals, sondern etwas so Erstaunliches, Faszinierendes und nie Gesehenes, dass ihm vor Verblüffung der Mund nach unten klappte.
Ende des dritten Teils des fünften Kapitels Spione, Diebe und Herrscher. Fortsetzung folgt. Mit der heutigen 13. Podcast-Folge habe ich die Hälfte des Romans Karakora eingesprochen. Ich werde mich jetzt in eine kleine Winterpause begeben und ein bisschen darüber nachdenken, wie ich das Ganze hier weiter gestalten möchte, und mich spätestens im März dann wieder mit neuen Folgen der Season 2 zurückmelden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Kommentare habt, würde ich mich wahnsinnig freuen, von euch zu hören. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Nikolaus Klammer.
Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian.
Der Roman Karokora und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel und beim Buchhändler Ihres Vertrauens als E-Book oder als Taschenbuchaufgabe zu finden.